Ich war einer mit der wenigen, die wahrscheinlich Bayern München absagen mussten, weil mein damaliger Trainer Herbert Binkert gesagt hat, geh nicht dahin, du versauerst da, wenn Gerd Müller wieder zurückkommt, bist du an zweiter oder an dritter Stelle. Und wenn ein Carlos Alberto und Pele sagt, dieser verrückte Deutsche da bei den Chicago Sting, der schießt die besten Freistöße der Welt, dann ist das ein riesiges Kompliment.
Du kannst sicherlich einen Vergleich ziehen jetzt zur jetzigen MSL, sportlich, aber auch von der, zwischen den beiden Ligen, sportlich, aber auch von der wirtschaftlichen Situation.
Mit George Best habe ich mal eine Nacht getrunken. Ich habe gedacht, ich kann viel vertragen, aber da war ich ein Kreisklassenspieler.
Ja, ganz herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts 4830 und ich habe heute Karl-Heinz Granitzer zu Gast, der seine Fußballkarriere in Gütersloh begonnen hat, später in der Bundesliga bei Hertha BSC spielte und schließlich in den USA den Fußball mitgeprägt hat. Das ist für mich persönlich eine besondere Freude, weil ich ein ganz, ganz großer Fußballfan, insbesondere in den 70er und 80er Jahren war. Dazu zählte natürlich mein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach, aber auch der Verein, in dem Karl-Heinz gespielt hat. Das war auch einer meiner Vereine, die bei mir im Fokus standen. Der Autor Stefan Herrmann hat über Karl-Heinz Granitzer ein Buch geschrieben, King Bomber Karl. Sein Buch über seine spannende Fußballerlaufbahn und viele persönliche Geschichten. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Und ich spreche mit Karl-Heinz über das Buch, über seine Erlebnisse auf und neben dem Platz, seine Zeit in Deutschland, in den USA und wie sich der Fußball seit damals verändert hat. Ich freue mich total, dass du da bist. Sehr schön, dass du da bist, Karl-Heinz. Lass uns einfach starten.
Hallo Markus, also ich finde das ganz toll, was du vorhin erwähnt hast, als junger Mann, wenn ich mir das mal richtig überlege. Ich glaube, du hast mir das damals schon, und der Dietmar Starke, die haben mir das damals schon zugetraut, dass ich auf einmal von DJK Gütersloh fast von der Reservebank dann Stammspieler geworden bin bei Hertha BSC und war in der deutschen Spitzenklasse. Also ihr beiden habt mir das zugetraut, das war schon einmalig.
Also ich glaube, das waren drei oder vier Leute, aber wir gehörten dazu. Also ich glaube, das waren mehr als Dietmar und ich. Ich habe deine Karriere auch beobachtet. Ich habe das mitbekommen, war natürlich super, super stolz, dass einer aus Gütersloh den Sprung in die Bundesliga geschafft hat und danach nach Amerika gegangen ist, so wie du. Und hat schon mich und viele andere Gütersloher absolut bewegt. Karl-Heinz, lass uns doch mal, wir haben gerade das Thema Gütersloh in den Fokus gerückt. Du hast hier... Naja, du hast auch woanders Fußball begonnen, deine ersten Schritte waren sicherlich woanders, aber so zum Start gehörte deiner Fußballkarriere gehörte sicherlich Gütersloh. Welche Erinnerung hast du eigentlich so an diese Zeit und an diese Stadt?
Ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen. Meine Frau und ich, die wollten uns eigentlich gar keine Wohnung geben, weil wir da noch nicht verheiratet waren. Das ist ja eine erzkonservative Stadt gewesen, Gütersloh.
Wann hast du in Gütersloh gespielt? Das interessiert mich.
Von 70 bis 72.
Okay.
So, und wir sind dann nach Gütersloh gezogen und die Story, die viele überhaupt gar nicht wissen, ist, dass der Hans Koch Johann, der hat mir eigentlich nur 1000 D-Mark mehr bezahlt wie Teutonia Münster. Ich war zu 99,9% schon bei Teutonia Münster, damaliger Landesligaverein in Münster. Die wollten ein richtig reicher Mann, der wollte Teutonia Münster, Preußen Münster überholen. Und dann bin ich nach Gütersloh gegangen und das habe ich eigentlich Hans Kochhörn zu verdanken. Und ich habe es ihm 1000 Mal schon gesagt und gedankt. Gut, dass du mich nach Gütersloh geholt hast, sonst wäre ich niemals Bundesligaspieler geworden.
Ja, du bist von Gütersloh dann nach Berlin gegangen, zu Hertha BSC Berlin. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen kann, also du hast den quasi den Arsch gerettet.
Ja, das kann man eigentlich sagen.
Sportlich und finanziell.
Das kann man eigentlich sagen, diese finanzielle Auflage, die damals, bevor ich nach Amerika gegangen bin, war so, dass wir bei Hertha BSC nie Geld hatten. Wir haben sogar als Bundesligaspieler manchmal auf Geld gewartet, auf unsere monatlichen Bezüge. Und dann hat mich mein damaliger Präsident Ottmar Domrich Der hat gesagt, du musst nach Chicago gehen, wir kriegen da circa $1 Million für. Und mit diesem Geld bezahlen wir die anderen Gehälter und ausstehenden Gehälter, die den Spielern noch zustehen.
Ja, also du hast nach Gütersloh, wie lange hast du in Berlin gespielt, in der Bundesliga?
Ich habe eigentlich nur 2,5 Jahre gespielt und ich habe nach Gerd Müller, das wissen viele gar nicht, das kann ich heute das erste Mal erzählen, den besten Durchschnitt in der Bundesliga, sogar vor Ulf Kirsten. Mhm. Und der war großartig. Das waren alles großartige Mittelstürmer. Ja. Aber ich habe in jedem zweiten Spiel ein Tor gemacht.
Ja. Du hattest zu der Zeit, glaube ich, ich habe das in dem Buch, was ich vorhin erwähnt habe, auch gelesen, du warst nun mal zu dem Zeitpunkt, als diese Verhandlungen mit den Amerikanern waren, in Berlin warst du Nummer 7, ne? Oder?
Richtig.
In der Scorer.
Richtig, Ranking, ne? war Nummer 7, aber ich glaube, hinterher, sagen wir mal vom Schnitt her oder so, war ich dann Nummer 3 in der Bundesliga. Mhm. 72 Spiele, 34 Tore. Mhm. So war der Rekord bei Hertha BSC.
Ja. Du warst einer der herausragenden Spieler eben auch bei Hertha BSC, sonst wären die Leute auch nicht auf dich aufmerksam geworden. In dem Buch King Bomber Karl wird auch davon gesprochen, dass Bayern München beispielsweise in der Zeit auf dich aufmerksam geworden ist. Du hättest sogar Nachfolger von Gerd Müller werden können, dem absoluten super, super Goalgetter, den Deutschland jemals gehabt hat.
Das ist wirklich wahr und das wissen viele Leute gar nicht. Ich habe also bei Röchling-Völkling gespielt. Ich bin von DJK Gütersloh nach Röchling-Völkling gegangen und DJK Gütersloh bekam 40.000 plus Mehrwertsteuer für mich. Mhm. Und 1,5 Jahre später bekam eben von Hertha BSC Röchling-Völkling über 400.000. Aber in der Zwischenzeit ist der Gerd Müller an einem Rücken operiert worden und Bayern München hat uns kontaktiert. Und ich bin ja eigentlich ein ganz verrückter Typ,
ja,
auch als Mittelstürmer und als Mensch immer noch mit meinen 74 Jahren. Und die haben alle eben gesagt, also wenn du nach Bayern München gehst, und die wollten mich tatsächlich haben. Das wissen viele gar nicht,
dass
Bayern München, und ich war einer mit der wenigen, die wahrscheinlich Bayern München absagen mussten, weil mein damaliger Trainer Herbert Binkert gesagt hat, geh nicht dahin, du versauerst da, wenn Gerd Müller wieder zurückkommt, bist du an zweiter oder an dritter Stelle in der Mannschaft und das kannst du nicht vertragen und dann versauerst du nur. Und so ist die Entscheidung gefallen. 3 Monate später kam Hertha BSC und dann hat der Trainer gesagt, du kannst nach Hertha BSC gehen, wir müssen auf dich verzichten, du schaffst das in der Bundesliga. Und dann war ich Nachfolger von Erwin Koste, der den legendären Bomber, der dann nach Borussia Dortmund gegangen ist, und ich bin von Völkling nach Hertha BSC gegangen.
Ja. Erwin Koste war ja auch ein Nationalspieler, einer der ersten schwarzen Fußballer in der Bundesliga.
Das ist großartiger Spieler, großartiger Spieler. Ich liebe diesen Spieler. Ich liebe ihn noch heute. Ich habe mit ihm die Trainerlizenz gemacht.
Ja, das sind alles absolute Größen, von denen du sprichst. Das sind keine unbekannten Fußballer, also so Boomer wie ich. Ich bin 1962 geboren. Die 70er, die goldenen 70er, 80er Jahren sind bei mir unheimlich präsent. Und viele Leute, die jetzt den Podcast hören und aus der Generation kommen, müssen ja, dann müssen die Ohren klingeln, wenn wir über diese ganzen Namen sprechen. Also du bereust es sicherlich, dass du nicht der Nachfolger von Gerd Müller geworden bist. Sonst hättest du doch eine tolle Nationalmannschaftskarriere
hinlegen. Also vielleicht hätte ich mit ihm oder hätte etliche Spiele gemacht für Bayern München. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich ja auf Anhieb Stammspieler geworden von einem Zweitligaverein zu einem Erstligaverein. Und Markus, jetzt habe ich ja mal die Chance, mal das richtig aus mich herauszugehen. Tatsache ist das.
Oh, es klingelt. Der ruft aber irgendein Superstar.
Wahrscheinlich meine Frau, die ruft.
Deine Frau, okay, alles gut.
Ruft an und will mich sprechen. Aber ich habe ja gesagt, ich mache einen Podcast.
Alles klar, kein Thema. Gehört dazu.
Vielleicht einer meiner Freunde. Aber Tatsache ist das wirklich so, dass mir auch Herbert Bruchhagen hat gesagt, das traue ich ihm nicht zu.
Mhm.
Also Bundesliga, ja, vielleicht eventuell oder eventuell doch nicht und so was alles. Und hin und her muss man wirklich zum Verständnis bringen, ganz, ganz klar, dass ich es eigentlich überall geschafft habe. Und jetzt erzähle ich dir mal eins, das, was meine Frau mit mir diskutiert hat. Sagst du, wenn du in Gütersloh bist, dann kannst du das gerne, gerne, gerne mal erzählen. Und zwar, ich bin ja nach Gütersloh gegangen und ich glaube, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später sind die abgestiegen.
Ja.
Ich bin von Röchling-Völkling nach Hertha BSC gegangen. Da sind die anderthalb Jahre oder ein Jahr später abgestiegen.
Ja, spricht für
ich
deine.
Bin von Hertha BSC nach Chicago gegangen, die sind abgestiegen. Ja. Also irgendwas muss ich doch gar nicht so schlecht gemacht haben.
Ja, ich glaube auch, das ist für dich ein gutes Zeichen und für die Mannschaften war es natürlich ein echtes schlechtes Zeichen, dass du sie verlassen hast. Du bist einfach Name im deutschen Fußball. Und über dich ist jetzt ein Buch rausgekommen, King Bomber Karl. Wann kommt das auf den Markt? Also ich habe hier schon ein Exemplar liegen. Erstmal ein super cooles Cover.
Wunderbar.
Und toller Verlag, kann ich nicht anders sagen, Edelverlag. Und Titel ist King Bomber Karl. Untertitel wie der deutsche Karl-Heinz Granitzer mit Beckenbauer, Cruyff und Pelé den Fußball in den USA groß gemacht hat. Besseren Untertitel kann man sich nicht vorstellen. Wie ist dieses Buch entstanden?
So ein bisschen Wahrheit ist da dran. Das Buch ist entstanden, dass Thomas Lötz, das ist ja der Mentor hinter dem Edelsportverlag, der hat mich angerufen und hat gesagt, außer Franz Beckenbauer bist du jetzt der Zweite, den wir ansprechen von unserem Verlag. Sonst ist es ja vielen Leuten, die gehen zu dem Buchverlag und sagen, ich möchte ein Buch schreiben über mich. Können Sie mir dabei helfen oder so? Aber da war es total umgekehrt.
Kratzen an der Tür und dann bitte, bitte. Und bei dir war es umgekehrt?
Genau, bei mir war es umgekehrt. Und das hätte ich mir niemals hätte ich mir das träumen lassen, dass über meine Person mal ein Buch geschrieben wird. Und so ist das auch geworden. Also der Thomas Clemens, ein großartiger Schreiber.
Mhm.
Wie du das zum größten Teil hast du ja das Buch gelesen. Es ist ehrlich, es ist verbindlich, es ist lustig, es ist aus ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Du hast Träume und ich muss das jedem sagen, wenn einer Träume hat, wenn der daran arbeitet, der kann das ermöglichen. Du musst das immer wieder trainieren und immer wieder trainieren und immer wieder trainieren. Und so ist das auch bei mir so gewesen, dass ich mit diesem jähzornigen Ehrgeiz, den ich habe, eben ein wirklicher, überdurchschnittlicher Spieler geworden bin. Leader der Mannschaft, auch bei Hertha BSC, nach kurzer Zeit. Und sowieso in Amerika, glaube ich, die beste Zeit meines Lebens, auch das beste Fußballalter. Ich bin ja im besten Fußballalter nach Amerika gegangen.
Wie alt warst du?
Der 26 Jahre alt. Das ist natürlich unglaublich gewesen. Und die anderen, die waren alle schon 30, 31, 32, 33.
Ja,
Pele war, glaube ich, 36 oder 37. Aber Pele hätte noch spielen können, wenn er 50 gewesen ist. Ich habe einmal gegen ihn gespielt, gegen Cosmos New York und meinem Franz Beckenbauer Abschiedsspiel. Der Pele, der war außergewöhnlich. Außergewöhnlich.
Sprechen wir gleich noch über diese Stars, die du, das war ja Unmengen an Stars in der damaligen amerikanischen Profiliga. Buch, wie lange habt ihr daran geschrieben?
Wir waren.
Oder gearbeitet, also du hast zugeliefert und das
so
hat ja.
Insgesamt waren das so 14 Monate.
Ja.
Da haben wir an dem Buch gearbeitet und fast jede Woche haben wir uns getroffen und, aber wenn du dir das mal richtig überlegst, Markus, weißt du noch, was vor 30 Jahren gewesen ist? Ist nicht mehr. Dann muss ich erstmal recherchieren oder Stefan Hermanns,
ja.
Der hat so viel recherchiert und nochmal nachgefragt und nochmal nachgefragt und nochmal nachgefragt. Und das Erinnern daran, das fällt einem ja unheimlich schwer, wenn vor 50 Jahren irgendwas gewesen ist. Das weiß ja, wir haben heute mit dem Dietmar Starke mit dir darüber gesprochen. Das ist ja auch so lustig, wo? Nach 50 Jahren siehst du welche von DJK Gütersloh, die blau-weiße Nacht, wo?
Ja.
Und ein Michael Pivovarski, der Chefscout von Bayern München von der U12, sagt, ich werde alle erkennen. Und dann erkennt er seinen eigenen Mitspieler Peter Füllbier nicht. Und ja. dann hat er Peter Füllbier gesagt, ja. wer bist du denn? Ja. wer bist du denn? Das ja. ist doch sowas von lustig.
Absolut, ja. ja. Also das Buch, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich werde es ganz gelesen haben, weil du stellst es am 19. März hier in Gütersloh vor. Also Save the Date, alle, die Bock drauf haben, können in die Buchhandlung Markus kommen. Da stellen wir das gemeinsam das Buch vor.
Übrigens, die Buchhandlung von
meiner Schwester.
Von deiner Schwester ist sensationell.
Also ne,
ist eine Frau, die passt in dieses Geschäft rein. Ja, top. Und ihre Tochter, ich bin so nett aufgenommen worden. Ja. Ich bin ja heute das erste Mal seit der blau-weißen Nacht wieder hier. Es war wunderbar. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich wollte eigentlich gar nicht da weg, aber jetzt machen wir den Podcast.
Ja, also wir stellen es am 19.03. vor. Das wird natürlich legendär. Da werden viele Leute kommen, die deine alten Fußballkollegen werden kommen. Viele Leute auch, die Lust dazu haben, auch so eine Zeitreise zu machen. Das Buch ist eine Zeitreise auch. Das Buch ist nicht nur ein reines Fußballbuch. Das hat auch ein bisschen ein Stück Bundesrepublik, Geschichte der Bundesrepublik, Fußball damals, wie es in den 70er Jahren war. Es hat was zu tun mit dem Amerika von damals und heute. Es ist ein Stück ganz, ganz persönliche Geschichte. Also das ist ein Buch, das auch Leute lesen können, die nicht unbedingt immer nur den Kicker lesen, sondern eben die sich für eine toll erzählte Story eines tollen Fußballers interessieren. Also ich kann es einfach nur empfehlen und dazu gibt's Currywurst und tolle Unterhaltung, ein bisschen Amüsement. Also wird eine coole Geschichte. Und danke für den Werbeblock von meiner Schwester. Ne? Das hat er auch nicht bezahlt. Ne?
Deine Schwester, die brauchen wir nicht genügend loben. Die ist einmalig. Ich habe mit ihr über Politik, über Kinder, über alles habe ich mit ihr unterhalten. Heute und die ist großartig. Da braucht man die nicht hoch zu loben. Sie ist einfach so und ich finde das toll, dass in Gütersloh wieder mehr gelesen wird, was sie mir gesagt hat. Und
ja,
das,
genau. Ja,
das dazu hat sie gesagt. Finde ich großartig.
Ja. Lass uns doch mal kurz über deine Station sprechen. Also du warst klar in Gütersloh, gute Zeit. Du bist natürlich nicht so fröhlich von dannen gezogen, weil du hattest auch Stress mit deinem damaligen Trainer. Warst aber trotzdem super Fußballer. Hast ein bisschen auch auf der Bank gesessen, so wie ich das mitbekommen habe.
Genau.
Und bist dann zu Hertha gegangen. Also dann, das sind jetzt sagen wir mal.
Ich hatte die Zwischenstation Röchling-Völkling.
Röchling-Völkling. Erzähl doch mal kurzer Abriss.
Also ich kam, mein gebürtiger Verein war VfB Lünen 08.
Ja.
Und beim VfB Lünen 08 hieß ein großer Spieler Timo Konitzka, der hat das erste Tor gemacht. Erste Bundesligator. Und den habe ich so bewundert und da habe ich gesagt, eines Tages möchtest du doch mal in der Bundesliga sein. Und dann bin ich von meinem Jugendverein VfB Lüne Eintracht Dortmund gegangen und habe in der Jugend da gespielt. Also wir sind Westfalenmeister geworden, haben Borussia Dortmund auch, die große Mannschaft, Jugendmannschaft von Borussia Dortmund geschlagen und von da aus bin ich zum Lüner SV und habe wirklich großartige Spiele gespielt und keiner hat mich so richtig gesehen, außer ein Mann. Das war der reiche Mann aus ein gewisser Herr Wolter aus von Teutonia Münster in Münster.
Ja, genau.
Und der hat mir in einem Karton, der hatte auch einen Swimmingpool in seinem Haus, in einem Karton 12.000 Euro gegeben,
okay.
In einem Karton. Und meine Frau hat gesagt, ich will nicht so richtig. Und drei Tage später hat mich der Hans Kochjorn vom DJK Gütersloh angerufen und hat ihm gesagt, wir möchten dich eigentlich haben.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, also Hans, ich kann das nicht so. Wenn ich eine Zusage gegeben habe, dann bleibe ich auch bei der Zusage. Es ist zwar jetzt nur Landesliga, aber du kannst doch nicht in eine Landesliga gehen,
okay.
Wenn wir hier in der zweiten Bundesliga spielen. Wir wollen eine gute Mannschaft mit DJK Gütersloh aufmachen. So, und dann hat der Hans 1.000 D-Mark mehr draufgelegt. Dann hatte ich 13.000 D-Mark.
Mhm.
Das war ja damals die große Ablösesumme.
Ja.
Und dann bin ich zu DJK Gütersloh gegangen und nach Streitigkeiten mit dem Trainer Rudi Schlott bin ich dann nach Röchling-Völkling und von Völkling in einem Jahr wurde mein Marktwert von 40.000 eben auf fast 500.000 geschätzt.
Und beschreib doch mal die Zeit. Du warst dann plötzlich in der Bundesliga, warst in der Bundesliga ein Star. Heute das Millionengeschäft. Bundesliga verdient. Man wird schwindelig, was die Jungs da verdienen. Das hast du nicht annähernd verdient.
6.000 D-Mark hatte ich damals verdient, brutto. Okay. Wenn man das bedenkt, eines mit der besten deutschen Stürmer geworden. Und meine Zeit mit den 17 Toren, der Bundesligaspieler oder der Mittelstürmer, der verdient heute zwischen 12 und 15 Millionen im Jahr.
Ja. Vergleich doch mal die Bundesliga an sich, Umstände, wie die Stadien sind, wie die Zeit war, wie war die Bedeutung bei den Zuschauern damals und heute. Wie würdest du das sehen?
Die nehmen sich alle viel zu wichtig. Ja. Ja, die sollen mal Demut zeigen, die jungen Spieler oder auch ältere Spieler, wie manche das sind, die sagen, ich habe mir nichts mehr zu beweisen, alles Blödsinn. Ja, die Fans bezahlen das, die Fans sind diejenigen, die einen Spieler eben in dem Sinne hochleben lassen und die verdienen ein enormes Geld. Und für dieses Geld, weil wenn ich das höre, dass bei Weihnachtsfeiern, ich sehe das ja immer bei meinem Verein Hertha BSC, ich gehe mit meinen 74 Jahren mehr auf Weihnachtsfeiern wie die Spieler aus der zweiten Liga. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Ich bin in diesem Jahr, war ich glaube ich bei 12 Veranstaltungen. Weil die Vereine, weil ich nie, nicht nur, weil ich nicht Nein sagen kann, sondern weil ich das eine Pflicht halte. Die jungen Spieler heutzutage, die sagen sich, nee, da brauchen wir nicht hingehen, das ist eine Reflexion, ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf mein Spiel, spielen manchmal wie eine Karre Mist und dann sagen sie, das bleibt bei uns. Statt zu mal sagen würden, ich habe so einen Scheiß gespielt, ich habe so einen Mist zusammengespielt, ja, dass du recht hast. Du persönlich, du hast doch Ahnung, du hast doch jahrelang, du guckst doch jahrelang Fußball.
Ja, dein theoretisch Verein, Borussia Weltklasse.
Dein Verein Borussia Mönchengladbach, ein super Weltklasse-Verein. Ja, absolut, ja. Ich habe die so gerne gesehen. Ja. Ja. Da muss man doch damals eben sagen, das waren die 70er Jahre. Aber die Spieler heutzutage, die nehmen sich viel zu wichtig. Mhm. Viel, viel zu wichtig. Die sollen mal wieder runter, down to earth, wie die Amerikaner sagen, sei mal lieb zu den Fans, sei mal lieb zu deinem Anhang und geh verdammt nochmal, wenn die Weihnachtsfeiern sind, geh verdammt nochmal zu den Weihnachtsfeiern und mach diese Schätzung aus, was die Fans von dir haben wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Und das ist wirklich traurig, ist das.
Wie kommt die Bundesliga in deinem neuen Buch weg? Gibt es da so ein paar persönliche Anekdoten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die auch in deinem Buch vorkommen?
Ich habe die Bundesliga mit der heutigen Zeit nicht so verglichen. Es ist ja in erster Linie, sagen wir mal, ein Buch im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, in Kanada und in den USA. Die Bundesliga mit der damaligen Zeit habe ich in 2-3 Sätzen mal nur erwähnt. Okay. Die denken, dass mir hat mal ein Spieler gesagt, Mensch, der Beckenbauer, der könnte doch gar nicht mehr in der heutigen Zeit spielen. Wenn ich solch ein Blödsinn höre, ein Franz Beckenbauer, ein Johann Cruyff, ein Elis Granitzer, Karl-Heinz Granitzer, würde heute in der Bundesliga genauso erfolgreich sein, wie wir in den 70er Jahren. Also die trainieren heute anders, heutzutage ist das ein bisschen schnelllebiger, aber das Vergleichen, wie will ein mittelmäßiger Bundesligaspieler sich mit einem Franz Beckenbauer oder mit einem Gerd Müller vergleichen? Mhm. Das geht doch überhaupt nicht. Das sind super Ausnahmespieler für die letzten 100 Jahre gewesen.
Mhm. Stichworte, du hast gerade Beckenbauer erwähnt, Johann Cruyff, Pelé, das waren die absolut besten Spieler ihrer Zeit, wenn nicht immer noch im Ranking ganz, ganz weit oben, neben Messi und den anderen Heroes von heute. Mit denen warst du aktiv in der damaligen amerikanischen Liga. Das war die NASL. Heute ist es die MLS, da wo Thomas Müller aktuell spielt. Mhm. Wie war diese Zeit in dieser amerikanischen, sagen wir mal so, in dieser amerikanischen ersten Liga und was unterscheidet sie von der jetzigen MLS?
Die war großartig. Das waren großartige Spieler. Ich habe heute noch einen Weltrekord, den viele noch gar nicht wissen, was ich vorhin dir ja schon mal erzählt habe und dem lieben Mr. Starke. Und 11 Freistoßtore in einer Saison hat noch nicht einmal Ronaldo geschossen. Wenn ein gewisser Pele oder ein Carlos Alberto, die Weltmeister, ich glaube zweimal waren die Weltmeister, gewesen ist, und wenn ein Carlos Alberto und Pele sagt, dieser verrückte Deutsche da bei den Chicago Sting, der schießt die besten Freistöße der Welt, dann ist das ein riesiges Kompliment. Ich vergleiche die, jetzt willst du den Vergleich wissen, die MLS heutzutage ist besser strukturiert wie damals. Bei uns war das ein bisschen lockerer. Ja. Da waren Weltklasse-Spieler, aber die besten Spieler der Welt spielten in der Liga. Heute ist das anders strukturiert. Jeder Verein, der neu in die Liga kommt, muss ein eigenes Stadion bauen.
Ja.
Jede Stadt muss zwischen 20 und 25.000 Zuschauer haben. Um für, das ist ein reines Fußballstadion. Und die ganzen Spieler, die heutzutage nach Amerika gehen, sind meistens südamerikanische Spieler, weil die Südamerikaner eben, die verdienen nicht so viel in ihren Ländern wie in Chile, Peru oder Argentinien oder Brasilien, und dann gehen die natürlich in die MLS rein. Also okay. Damals war die Hot Volley und die besten Spieler der Welt, die sind dann eben nach Amerika gegangen. Also die gucken so ein bisschen, sehe ich das ein bisschen mit Wehmut, weil die immer sagen, ach, diese Liga, die war ja viel, viel besser wie die NSL. Die NSL war damals wirklich eine große Liga. Vor allen Dingen locker. Hier in der Bundesliga war alles zu ernst.
Ja, okay. Ja, das hat dich auch begeistert, ne? Also du fandst die Bundesliga so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, langweilig und
steif, langweilig.
Und die amerikanische Liga, die hatte mehr Entertainment und da war auch mehr Begeisterung. Es wurde auch mehr experimentiert, ne? Also mit Dingen, mit den Fußball auch bereichern sollten, ne?
Genau, mit der Abseitsrolle ab 35 Meter
durfte man. Und der Stürmer sollte irgendwie im Strafraum auch den zum Schluss auch nochmal den Ball irgendwie mit der Hand reinhauen dürfen. Das wurde zumindest mal diskutiert.
Ja, die haben immer neue Rules, neue Sachen sich ausgedacht. Aber das war gar nicht so schlecht. Das war wirklich Entertainment. In Amerika ist das so gewesen. Die haben nicht hier verrückte Fans, die wer weiß wie viel Pyros zünden, sondern die gehen mit ihrer Familie hin, machen noch Barbecue auf dem Parkplatz mit der Familie und dann gehen sie ins Stadion. Das ist ruhig, das ist besonnen. Die stehen hinter ihrer Mannschaft, die sind mit Leib und Seele eben hinter ihrer Mannschaft. Aber das Schlimme daran ist, Markus, wir haben im Baseballstadion gespielt und im Footballstadion.
Ja.
Und wir waren zu der damaligen Zeit noch nicht so weit.
Ja.
In der heutigen Zeit, ich habe das gerade einer ganz jungen Crew hier, die uns filmt und den Podcast aufnimmt, habe ich das erzählt, dass am letzten Samstag hat Miami FC mit Messi in Los Angeles gespielt vor 75.000 Zuschauern. Die haben 3-0 verloren, Messi seine Truppe. Und in der heutigen Zeit sind die meisten Spiele ausverkauft, weil sie eben kleine Stadien haben, 20, 25, fast 30.000 Zuschauer. Manche Städte, wie zum Beispiel Columbus oder Washington, da gehört auch manchmal Seattle zu, die haben manchmal 50, 60, sogar wie Los Angeles jetzt hat 70.000 Zuschauer. Und ich finde, dass die haben daraus gelernt, aus unseren Fehlern damals haben die gelernt. Und die Fußballvereine verlieren heute nicht mehr so viel Geld, wie die früheren Besitzer Geld verloren haben.
Ja, ja, die deine Liga, in der du gespielt hast, die NASL, die ist, genaue Abkürzung, die jetzt hier ist MSL und du warst in der
MLS ist die MLS, jetzige Liga, NASL, das war unsere
NASL und das ist die Major League Soccer, ist die MLS
richtig.
Genau. Und die NASL ist ja letztendlich gescheitert, ist pleite gegangen,
weil die meisten Besitzer haben zu viel Geld verloren. Und wenn so ein riesiger Konzern wie der Hollywood-Konzern Warner Communication Brothers, wenn die so viel Geld verloren haben und haben gesagt, wir können das vor unseren Aktionären, können wir das nicht mehr verantworten, dass ein sehr, sehr guter Spieler zwar, aber dass der knapp eine Million Dollar verdient, das war in den damaligen Zeiten oder so, war das Wahnsinn.
Ja.
Also New York hat für den schlechtesten Spieler, den 26. oder 27. Spieler, 1,2 bis 1,3 Millionen Dollar an Gehalt bezahlt. Und ich habe zum Beispiel verdient das ganze Jahr über 100.000 Dollar.
Hm.
Also überhaupt kein Vergleich gewesen mit Chicago. Und unser Besitzer hat gesagt, wir müssen eben mehr erreichen. Aber Tatsache ist es, dass wir längst nicht das verdient haben wie Cosmos New York.
Ja, genau. Ich hatte gerade den Faden ein bisschen verloren. Die damalige deine Profiliga, die wurde ja so ein bisschen als Operettenliga entsprechend abgetan von den Leuten hier, also hier, was weiß ich, hier DFB-Präsident Neuberger oder sowas, die haben gesagt, Operettenliga, kann eh nichts passieren. Und gut, dann ist sie pleite gegangen, aber du kannst sicherlich einen Vergleich ziehen jetzt zur jetzigen MSL, sportlich, aber auch von der zwischen den beiden Ligen, sportlich, aber auch von der wirtschaftlichen Situation und auch der Bedeutung für den, ja, für das Land, für Amerika.
Sportlich, muss ich sagen, sind wir mit Sicherheit nicht schlechter gewesen. Im Gegenteil, mit diesen Weltklasse-Spielern, die Liga jetzt nicht hat, waren die in den 70er Jahren, war das eine bessere Liga, die NASL. Wenn ich das bedenke, dass der Europapokalsieger Hamburger SV, die hatten eine Woche vorher Juventus Turin geschlagen mit 1-0, sind nach New York gefahren, haben 7-2 verloren. Mhm. Die wollten nicht 7-2 verlieren, also da konnte man sehen, die Qualität in der NASL, die war schon da. Unser Gegner, der 1. FC Kaiserslautern, ist deutscher Meister geworden. Wir haben sie 3-1 geputzt in New York. Mhm. Also das bedeutet, dass die Liga wirklich nicht schlecht war. Aber was sie jetzt besser machen, ist diese Strukturierung mit kleinen Vereinen. Und von Anfang an haben sie Großsponsoren wie Adidas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Microsoft, und so viele Firmen, riesige Firmen wie Apple Computer, jetzt die sind alle Mitglied von der MLS und die sind großartig vernetzt und durch die kleinen Stadien, weil die Leute wissen, aha, wenn wir jetzt nicht eine Karte kaufen, kriegen wir keine Karte mehr. Okay. Also die sind fast immer ausverkauft, zwischen 20 und 25.000 Zuschauer. Also wirtschaftlich arbeiten die viel, viel besser, wie wir damals eben gearbeitet haben.
Du hast gespielt für Chicago Sting. Gibt es den Verein noch?
Den Verein, den gibt es leider nicht mehr. Es gibt nur den Verein Chicago Fire. Den Besitzer kenne ich auch persönlich. Der heißt Joe Mansueto. Okay. Italienischer Background, aber Amerikaner. Der baut jetzt sich sein eigenes Stadion für 660 Millionen Dollar mit einem Einkaufszentrum drumherum des Stadions. Der hat so viel Geld in den Verein gesteckt. Der Verein hat gekostet, vor 5 oder 6 Jahren, als er den gekauft hat, über 400 Millionen Dollar. Also der hat fast 1 Milliarde Dollar schon jetzt in den Verein reingesteckt und hat dann sein eigenes Trainingszentrum aufgebaut. Es ist einfach großartig zu sehen. Wir waren Pioniere. Wir waren so welche wie Missionare, würde ich sagen. Wir waren wirklich Missionare. Ja. Yeah. Da haben uns viele gefragt, wer seid ihr denn überhaupt? Und nach einem Jahr kannte uns die ganze Stadt, weil wir wirklich gut Fußball gespielt haben.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und der.
Und ich bin der Einzige, glaube ich, der den Michael Jordan 2-mal geschlagen hat. Einmal gab es eine Frage. Welchen Sportler möchtest du mal kennenlernen und einen Nachmittag verbringen? Und da habe ich auch in der schwarzen Nachbarschaft von Michael Jordan, wo alle seine großen Fans waren, allerdings war das in der Anfangszeit, habe ich mit 73% alle geschlagen. Ob die Footballer, Michael Jordan, Muhammad Ali.
Das wollte ich gerade sagen, das kommt auch in deinem Buch vor. Das ist unglaublich. Du hast den größten aller Zeiten geschlagen. Muhammad Ali in der Beliebtheit in Chicago bei einer Umfrage. Und das ist auch einer meiner absoluten Heroes. Wie hast du das geschafft?
Das ist genauso, wie ich jetzt in Gütersloh bin. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe mich so bemüht, in Berlin und in Babelsberg ein Studio zu bekommen. Und dann habe ich so die Schnauze voll gehabt. Und dann habe ich gesagt, also da fahre ich lieber nach Gütersloh, mach mit deiner jungen Truppe hier, die mir unheimlich gefällt. Ich habe die auch schon versorgt mit Mampa halb und halb. Ja. Die sind alle gut versorgt, die Jungs. Und mit Mampa. Dem neuesten Getränk, Popcorn.
Das ist ein Smoothie oder was ist das?
Das ist so ein Popcorn. Wir sind immer ausverkauft.
Nee, aber Mampa, ich habe die schwerste Befürchtung, dass die hier alle so betrunken in der Ecke rumhängen. Also du hast so kleine...
Ja, das waren ja nur die kleinen Flaschen.
Also, ah, die kleinen Flaschen.
Also, die vertragen ja alle, guck dir die doch mal an, die Jungs. Die vertragen doch richtig einen Stiefel.
Ja, ja, genau. Ja, es ist eine junge Truppe hier, die unseren Podcast produziert. Marlon, der immer dabei ist, und Stefan und Christopher, die machen ein bisschen fürs Bewegtbild zuständig. Und im Hintergrund sitzt noch mal Dietmar Starke, ist auch eine Legende, eine Fußballlegende.
Kann man sagen. Ich habe mit Dieter Brey gesprochen, der hat in den höchsten Tönen gelobt. Ja, also wenn ein Dieter Brey, der sehr, sehr ernst manchmal mir gegenüber ist und sehr, sehr kritisch, wenn der ein Dietmar Starke lobt, als ehemaliger Torhüter, dann ist das ein gutes Zeichen.
Ja, unglaublich. Ne?
So und der Marlon, seitdem ich den Marlon kennengelernt habe, bin ich natürlich volle Kanne auf die SPD jetzt abgefahren.
Ja, der Marlon ist SPD, wusste ich gar nicht. Ne? Nee, Marlon nicht. Ne? Du verwechselst das gerade. Du meinst Stefan Schneid, genau, der steht da hinten.
Der mal. Stefan, den meine ich.
Ja, nicht Marlon, den Marlon. Ja, Marlon.
Marlon, der möchte alle Parteien eben unterstützen oder so, aber...
Du bist, du hast mit 141 Toren, ist das richtig? Hast du in,
ja, mittlerweile sind es, glaube ich, das
ja, ist so richtig,
144.
Hast du letztes Jahr noch drei geschossen, oder?
144 Tore, fast 500 Tore in der Halle geschossen. Also ich bin in meiner ganzen Karriere gehe ich auf die 1000 Tore zu. Okay. Also das ist auch nicht so wenig.
Also was einer der erfolgreichsten Torschützen der NASL.
Das kann man sagen. Ich bin immer noch, sagen wir, vom Deutschtum her der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten.
Was ist dein Erfolgserlebnis? Geheimnis.
Jezorn, ehrgeizig. Ich kann schlecht verlieren. Ich glaube, ich habe mit einer Mannschaft wie Chicago Sting, wir haben alles dafür getan, für unser Budget. Wir waren ja längst nicht so teuer wie die Spieler von Cosmos New York, eben das Bestmögliche rausgeholt. Also 81 und 84 sind wir Meister geworden. Und da kann unser Besitzer mit seinem Einsatz von dieser Geldzuwendung, obwohl er dann auch immer noch Geld verloren hat, eben zufrieden sein, dass wir zweimal Meister geworden sind. Mhm. Und wir waren immer in der Endrunde, fast immer im Halbfinale. Mhm. Und das ist schon eine großartige Leistung gewesen. Aber in erster Linie von Deutschtum. Wir waren sechs Deutsche, glaube ich, in der Mannschaft. Und dann hatten wir zwei junge Amerikaner, Charlie Fikes und Rudy Glenn hießen die. Okay. Und die sprachen auch Deutsch. Also wer bei uns in eine Mannschaft wollte, wer nicht Deutsch gesprochen hat, der hatte ganz, ganz, ganz schlechte Karten.
Was warst du für ein Spieler? Wie würdest du dich selber beschreiben? Ich glaube, im Buch sagt auch auf den ersten Seiten Heribert Bruchhagen, dein ehemaliger Mitspieler. Auch dann wurde dann auch einer der erfolgreichsten deutschen Fußballfunktionäre, HSV, Schalke, genau. Eintracht Frankfurt und. Genau. Da hat er Karriere gemacht. Heute immer noch eine absolute Institution. Also auch der hat über dich auch mal in dem Buch ein bisschen sich auch so beschrieben, wie du gespielt hast.
Ja, er hat mich natürlich nie als Mittelstürmer so gesehen. Ich habe ja eigentlich bei DJK Gütersloh als defensiver Mittelfeldspieler angefangen. Und weil es vorne überhaupt nicht gelaufen ist, ist damals der damalige Trainer, hat dann eben die Idee gehabt, mich vorne reinzustellen. Und auf Anhieb habe ich, glaube ich, im Nachbarschaftsduell mit SVA Gütersloh beim 3-0 habe ich zwei Tore geschossen und weiß nicht, ob ich das dritte, glaube ich, auch nochmal vorgelegt habe.
Ja, okay.
Und seitdem spiele ich Mittelstürmer. Also das war ja wie, als wollte mir einer sagen, hör mal, deine Idealposition ist Mittelstürmer. Und der Heribert, der hat mir das damals insofern nicht zugetraut, weil er gesehen hat wahrscheinlich, dass ich ein ganz schwieriger Junge war.
Ja, okay.
Ich habe mir eben nichts gefallen lassen von dem einen oder dem anderen Trainer. Ich vertrete ja heute noch meine Meinung.
Ja.
Aber damals als junger, sogenannte Emporkömmling von Lüner SV nach DJK Gütersloh, zweite Liga, ich habe mir nichts gefallen lassen.
Ja,
auch
nicht
von einem Rudi Schlott als Rudi Trainer.
Rudi Schlott, das ist auch in Deutschland ein relativ bekannter Trainer, der auch hat mal bei Köln. Hat Köln mal trainiert, hat die auch, glaube ich, ins DFB-Pokalfinale.
Deutscher Meister sind sie, Pokalsieger, glaube ich.
Aber mit dem, das war nicht dein Fan, du hast den eher so als Gymnastiklehrer gesehen, ne? Du musst mit Medizinbällen über irgendwelche Hürden laufen.
Er kommt aus der Athletikbranche und da mussten wir zum Beispiel, ich habe das heute auch wiederum, muss ich das sagen, dem Dietmar erzählt, wer kann heute, ja, mit Medizinball mit einem Fuß abspringen und das noch über 10 Hürden, da wirst du doch wahnsinnig.
Du hast
da wirst
deine, doch
total bescheuert.
Du hast ihm deine Meinung gesagt, ne?
Und dann habe ich ihm meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, wenn wir weiter so trainieren, dann brauchen wir Samstag gar nicht antreten, weil ich das gesehen habe, dass die meisten von uns, inklusive meine Person, wir sind total auf die Schnauze gefallen. Okay. Das war ein Gerummel da und mit dem Medizinball. Und dann hat er uns das nochmal erklärt, ihr müsst mit einem Fuß abspringen und die meisten sind über die Hürden gefallen. Das war sowas von lustig. Okay. Aber einerseits habe ich Angst gehabt um meine Spielkameraden, dass wir am Samstag, wenn wir das Spiel, unser Heimspiel haben, dass wir verletzt werden.
Okay. Wie ist denn dein Verhältnis zum Fußball in Gütersloh noch? Verfolgst du?
Ich verfolge den FC Gütersloh durch den großartigen Sponsor und ich verfolge SC Verl, großartigen Sponsor Thomas Hagedorn. Ohne den würde ja beim FC Gütersloh ja gar nichts laufen. Ich habe mit ihm einmal gesprochen, großartiger Visionär und das, was der eben geschäftlich macht oder so, da ziehe ich den Hut vor. Wir sitzen ja gegenüber von seinem Büro da drüben. Ich hoffe, ich habe ihn vorhin gesehen, hoffentlich hat er mal reingewunken, weil wir ja wirklich jetzt im Podcast sind und machen für ihn so ein bisschen Reklame, aber ohne Thomas Hagedorn wird der FC Gütersloh nicht dastehen, wo er heute eben steht. Ohne Wenn und Aber. Wenn sie es dieses Jahr nicht aufsteigen sollten, dann sollte der Thomas doch ein paar Mark mehr in die Hand nehmen für nächstes Jahr, dass er endgültig in die dritte Liga aufsteigen und, sagen wir mal, vielleicht auch den SC Verl Paroli bieten können.
Also
und die machen einen tollen Job da drüben.
Naja, der Gütersloh hat natürlich jetzt ein ganz anderes Standing als vor vielen Jahren noch, als das da als Skandalnudel galt, steht auf absolut seriösen Füßen. Übrigens machen wir da über den FC Gütersloh eine Serie bei uns ins Magazin GT Info.
Fantastisch.
Kommt in der nächsten Ausgabe raus. Die Stars des FC Gütersloh. Dazu gehörst du sicherlich auch dann zu deiner Zeit. Die FC Gütersloh nicht. Aber wir werden dich erwähnen. Egal. DJK und das, da kriegen wir, also wir machen da schon irgendwie eine Biege, auch wenn du nur DJK warst. Aber dafür werde ich sorgen, weil ich dich ja jetzt auch kennengelernt habe.
Ich werde das genüsslich lesen und, das Stadtmagazin ist einmalig. Eines mit der besten, was ich gesehen habe. Das kann nicht besser sein. Besser kann man so ein Standmagazin nicht präsentieren.
Danke.
Bitte. So wie ich früher als Fußballer gewesen bin, dem die Meinung gesagt hat, wenn einer was Gutes macht oder wenn ich das Gefühl habe, das ist großartig, dann sage ich das auch. Und so soll das auch sein. Tolles Magazin. Und wenn ihr so eine Serie macht, da werden viele mit Sicherheit sich wiederfinden und stolz darauf sein, in deinem Magazin eben zu stehen.
Ja, machen wir mal wieder einen Sprung. Wir springen ja hier gerne mal von Gütersloh, Berlin oder nach Amerika. Ist ja überhaupt kein Problem. Ich will doch mal auf diese Legenden zurückzukommen. Nicht jetzt auf Dietmar, die Legende, die mit der gehst, gehen wir ja nachher nochmal essen, sondern mit anderen Legenden wie Beckenbauer und Pelé. Wie war das für dich persönlich? Hast du die kennengelernt und oder andere, viele Megastars, die da gespielt haben.
Ich habe fast alle kennengelernt.
George Best hast du auch ein ganz nettes Erlebnis, oder?
Bitte?
Mit George Best. Ne?
Also mit George Best habe ich mal eine Nacht getrunken. Ich habe gedacht, ich kann viel vertragen, aber da war ich ein Kreisklassenspieler gegenüber er. Der war dann in der Champions League. Also so viel getrunken habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Und diesen Abend, den werde ich nicht vergessen. Und der Georgie Best war nicht nur ein unglaubliches, vielleicht das beste Talent, was aus Irland oder Nordirland jemals hervorgekommen ist. Das war ein großartiger Spieler. Aber ich habe darüber hinaus solche Leute kennengelernt wie Peter Falk. Das hast du noch nicht in meinem Buch gelesen. Und zwar, da war folgendermaßen, ich bin ganz gerne, das war auch von der, wir wussten das, dass das der Mafia gehört. Also das war ein Restaurant. Und da kam ein Kleiner mit einem Hut in den Laden rein und die kannten mich natürlich alle. Und dann hat der Peter Falk zu mir gesagt, hör mal, dich kennen ja hier alle in dem Laden. Wer bist du denn überhaupt? Und da habe ich zu ihm gesagt, weil ich den gar nicht gesehen habe, der war ungefähr so, wie man so schätzt, 1,33 groß und hatte einen riesen Hut auf und hat zu mir eben das gesagt, ich kenne ihn überhaupt. Ich sage, wer bist du denn? Ich sage, ich bin Peter Falk, Colombo. Wettest du mit mir? Ich sage, über was wollen wir wetten? Das war ein Boxkampf. Tommy Hearns gegen Sugar Ray Leonard.
Okay.
Um $100. Und ich habe dann Sugar Ray Leonard genommen und der Tommy Hearns. Und nach dem Fight hat der Sugar Ray Leonard leider für ihn schlechterweise eben gewonnen. Und er hat wirklich die $100 mir bezahlt. Also der Peter Falk hat mich dann ein paar Mal zu seinem Set mal eingeladen in Kalifornien.
Ich muss dazu sagen, wer es nicht kennt, Peter Falk war einer der Columbo, eine völlige Kultfigur.
Ja.
Jeder meines Jahrgangs kennt Peter Falk. Abgeranzter Trenchcoat,
genau.
Glasauge, immer genau. Ein bisschen leicht vertrottelt, aber Kult und Superstar.
Und so war der auch. So war der auch in der Bar. Der mit seinem Scotch, ich mit meinem Bacardi Cola.
Okay.
Und Scotch bis zum Abwinken. Und der Peter Falk war ein außergewöhnlicher Mann. Wir haben uns hinterher vor dem Fight und Mitte des Fights und nach dem Fight vor allen Dingen haben wir uns über Leben unterhalten, wie er sich das vorstellt, ob er sich eine andere Serie nochmal vorstellen könnte und so weiter und so fort. Es war ein Erlebnis und das hast du ja in Amerika und vor allen Dingen wir in Chicago und wenn wir in New York gespielt haben, andauernd eben miterlebt, ja. Dass man solche großartigen Weltstars eben kennengelernt hat. Und wenn man die mal kennengelernt hat und dann wusste, der Peter Falk hatte keine Ahnung vom Fußball so richtig. Und obwohl er italienischer Abstammung war, aber der hat dann hinterher gesagt, also okay. Das hat ihn beeindruckt, dass das ganze Restaurant eben Fußball liebt, über alles.
Wie sind deine Kontakte aktuell noch nach Amerika? Jetzt wie?
Mein früherer Spieler, der uns das Siegtor geschossen hat, Rudy Glenn, mit dem bin ich sehr, sehr eng verbunden. Von der Meisterschaftsmannschaft 1981 und 84 spreche ich zu 90% mit allen Spielern. Die habe ich früher erbarmungslos manchmal ausgeschimpft auf dem Platz, was wir besser machen können oder was sie besser machen können. Ich natürlich auch. Aber mit meinem Drive und mit meiner Winning Attitude habe ich den so vielen Leuten beigebracht. Ich habe großartigen Kontakt zu fast allen Spielern, auch zu den deutschen Spielern, die hier wieder zurückgegangen sind und hier in Deutschland leben. Aber in erster Linie zu den jungen Amerikanern, die von mir sehr, sehr viel gelernt haben, wie zum Beispiel der Nationaltrainer von der Frauennationalmannschaft. Der hat mit uns zusammen als Verteidiger gespielt. Und der spricht heute noch hochachtungsvoll von unserer Zeit in den 80er Jahren, wo wir eben 81 und 84 Meister geworden sind. Craig Rein war der Name von dem Nationaltrainer der Damenmannschaft.
Wir haben viel über deine sportlichen Erfolge in Amerika gesprochen. Wie war das eher abseits des Fußballplatzes, dein Leben in Chicago oder über Chicago hinaus, jenseits des Fußballplatzes. Du bist ja irgendwie von heute auf morgen nach Amerika gegangen, ne? Hast du deine Frau war im Urlaub, genau. Warst in Berlin, da hat dich einer überredet, wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, den Manager, hat gesagt, komm, du musst jetzt Hertha finanziell retten, komm als Ausleihspieler nach Amerika. Genau. Dann hast du den Hafti irgendwie auf den Küchentisch gepackt, hast gesagt, tschüss, bin in Chicago, ne, und deine Frau war im Urlaub, und dann bist du nach Amerika gegangen. Du konntest, glaube ich, zwei Worte Englisch, yes and no.
Genau. So war es. Heute mein Englisch ist immer noch eine Katastrophe, wenn meine Kinder, als ich schon 2-3 Jahre oder 4 Jahre da war, als wir bei McDonald's immer, das war immer ein Highlight, natürlich auch heute noch für kleine Kinder, meine beiden Mädchen und mein Sohn, da haben die schon immer geschrien, lass den Papa ja nicht bestellen. Die verstehen das nicht, was der bestellt bei McDonald's. Und die Kinder, die sind amerikanisch erzogen, wir waren privat erzogen. Meine Tochter, das erwähnt ihr auch in dem Buch, meine Tochter Kim, die hat gesagt, ach, ich wollte so gern früher mal den Papa haben. Ja. Von 365 Tagen, ich habe das mal ausgerechnet, war ich 262 Tage mal in einem Jahr unterwegs. Mhm. Ich kann ja nicht Nein sagen, genauso wie ich heute in Gütersloh bin. Ja. Und das gehört ja auch eigentlich dazu, wenn dich einer fragt und wenn einer seinen Job macht, ihr macht ja einen tollen Job hier, alle wie ihr da seid, und wenn einer so einen tollen Job macht, warum macht man das nicht? Warum fährt man nicht nach Gütersloh? Ich fahre heute Abend gemütlich zurück, Hab viel zu meiner Frau zu erzählen. Wir haben uns, wir werden Freunde, Markus. Du bist jetzt schon mein Freund, genauso wie der Dietmar. Und so soll das im Leben sein.
Du hast viel von der amerikanischen, also das ist mein persönlicher Eindruck, kenne ich ja noch nicht gar nicht, nur ein paar Telefonate, die wir vorher geführt haben. Du hast viel von dieser amerikanischen Mentalität verinnerlicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil du bist total offen, so freundlich, umarmst dich als erstmal übertragenen Sinne und bist halt ein sehr, sehr offener Typ. Fällt mir jetzt gerade so auf, weil wenn du das so sagst.
Diese Herzlichkeit, die war aber nicht auf dem Platz vorhanden. Auf dem Platz war ich natürlich eine Wildsau.
Ein Arschloch.
Ein Arschloch, auf Deutsch gesagt.
Echt?
Ach, das ist furchtbar. Die schimpfen immer noch. Die haben sich bei meiner Frau beschwert und haben gesagt, Roswitha, wie kannst du mit so einem Mann verheiratet sein? Der hat uns wieder erbärmlich ausgeschimpft, weil wir hinten einen reingekriegt haben oder so, die Abwehrspieler. Und auch bei Hertha BSC. Ich glaube, bei Hertha BSC, wir hatten damals 24 Spieler und ich habe mal in einem Jahr mal ausgerechnet, mit wem ich mich nicht gestritten habe.
Okay.
Es gab keinen.
Okay.
Ich habe mich mit allen gestritten. Und dann privat ist das eine andere Geschichte. Wenn du gewinnst, dann kannst du auch zelebrieren. Wenn du gewinnst, ja, wenn ich heutzutage die Olympiade sehe, mit solch einem Volk wie Deutschland es ist und wir holen außer die Bobfahrer und die Schlittenfahrer, haben wir fast kaum Medaillen geholt. Und deswegen, man muss dieses Leistungsdenken, dieses Fordern, ja, das muss einfach vorhanden sein. Und so muss man im Leben, eben auch wenn du einem jungen Spieler, wenn ich heute höre, dann kriege ich immer so Pusteln auf der Nase, so eine richtigen Bläschen, wenn die immer sagen, wenn die jungen Trainer in der Jugendbundesliga eine U17-Mannschaft trainiert oder U15, ich gucke sehr, sehr oft die guten Mannschaften von Hertha BSC an und dann sagen die, wir müssen das steuern, wir müssen das steuern, wir dürfen die nicht zu überfordern. Mhm. Was haben wir denn früher gemacht? Du hast doch auch, du warst ein Straßenjunge, der Dietmar war ein Straßenjunge.
Ja,
die Jungs, die wissen das nicht, was Straßenjunge bedeutet. Ja? Ich war jeden Tag auf der Straße.
Ja, klar.
Und meine Mutter, die war froh, dass ich aus dem Haus war.
Ja, das stimmt. Nochmal kurz zum Buch, King Bomber Karl. Der Name hat man das schon drüber gesprochen, ne? Warum du King Bomber?
Das war, da haben wir nicht drüber gesprochen. Das war.
Ja, vorhin haben wir drüber gesprochen, ne? Warum King Bomber Karl?
Ja, ich wollte eigentlich nicht, dass wir das so nennen, weil ich immer größte Hochachtung vor Gerd Müller hatte.
Der Bomber.
Gerd Müller war unser Bomber. Und dann hatte auf einmal einer von der Chicago Tribune, von der Zeitung in Chicago gesagt, dieser Granitzer, der schießt so tolle Freistoßtore, ich nenne ihn jetzt King Bomber Karl. Und dann hatte ich diesen Namen da weg. Mhm. Und der andere Außenbahnspieler, Arno Steffenhagen, Ex-Nationalspieler von Hertha BSC, ein großartiger Spieler, muss ich wirklich sagen. Ja, der hieß, wir waren Thunder, also Schießer und Lightning, also Blitzeinschlag. Er war der Blitzeinschlag und so nannte man die beiden deutschen Spieler und der ist ja auch mit uns Meister geworden.
Mhm. Du hast gesagt, das ist ein Buch, das auch im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr produziert worden ist. Sag mal ein bisschen was dazu.
Im Hinblick auf Amerika ist das sehr, sehr wichtig, dass man eben solch ein Buch rausbringt, dass wir in der NASL, wir waren die Missionare. Und jetzt sollte eigentlich jeder zur Fußball-Weltmeisterschaft gehen. Mein ehemaliger Spielkollege ist Nationaltrainer von Curaçao.
Guck mal, deine Frau ruft schon wieder.
Man muss sich das mal vorstellen. Das ärgert mich, dass ich das Ding hier drin gelassen habe.
Macht doch nichts.
Das ist mein Freund Sebastian, der sitzt.
Du kannst dazuschalten.
Sitzt von meinem besten Freund, der sitzt im Rollstuhl. Wahrscheinlich wollte er mir was sagen, aber er wusste nicht. Ich werde ihm das sagen, dass er.
Bestell ihn mal unbekannterweise schöne Grüße.
Dass er uns ein bisschen gestört hat.
Ach, kein Thema.
Ja, der stört uns ja nicht.
Ach, Dietmar hat mal beim ersten Podcast ist der auch mal mit so einer Kamera rumgelaufen, hat mal klick, klick. Klick, klick, klick gemacht. Also kein Thema. Es ist so eine Tradition hier bei uns, klar.
Ja, das ist so. Das gehört doch irgendwie dazu. Also dieses Live, ist doch viel, viel schöner.
Ja, sicher.
Wenn einer mal das kleine Telefon.
Nein, aber dieses Buch im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt in den USA, Mexiko und Kanada, ne?
Ja. Ich glaube, dass wir Missionare waren und ich glaube ganz bestimmt, dass der Fußballsport, ich finde ja eigentlich der Fußballsport, weil er eben nur mit den Füßen gespielt wird, jetzt abgesehen mal von den Footballern und der Super Bowl und so weiter, was ich zwar auch ganz gerne sehe, aber der Fußballsport ist ja was Besonderes und ich glaube, das Buch ist jetzt rausgekommen, was hier glaube ich auch in Englisch schnellstens übersetzt wird, dass man im Hinblick auf Amerika, Mexiko und Kanada eben volle Stadion eben haben möchte und so weiter und so fort. Aber unser Präsident von der FIFA, mein Freund, der will mit seiner Familie dahin gehen. Ich glaube, der hat mir gesagt, die Karten, die kosten 2.000 oder 2.500 Dollar, wenn die zu viert dahin gehen. Aber ich meine, das ist ja eine Größenordnung. Das können sich manche Amerikaner, die in der heutigen Zeit eben schwer zu kraxeln haben, das können die sich auch nicht erlauben. Also das ist wichtig, dass man eben zum Fußballsport geht, aber man muss das Preis-Leistungsniveau, man muss das ein bisschen niedriger halten. Ich hoffe, dass die noch aufwachen und dass sie die Karten billiger machen.
Wird das eine Erfolgsgeschichte, die Fußballweltmeisterschaft?
Unbedingt. Das wird die größte Fußballweltmeisterschaft, die es je gegeben hat. Ich habe damals gesagt, als ich in Amerika gespielt habe, wenn die Fußballweltmeisterschaft nach Amerika kommt, sind die größten Einschaltquoten und die besten Zahlen weltweit. Genauso war es. Fast jedes Spiel war ausverkauft. Du hast ja in Amerika, wenn du in Chicago spielst, die deutsche Nationalmannschaft, du hast ja das Deutschtum, du hast ja die Griechen, du hast ja die Italiener, du hast die Serben, du hast die Kroaten. Das ist ja so multikulturell. Also, und alle Mannschaften, die eben da sind oder so, die haben ihre eigene Fanabteilung. Also, die fliegen nach Toronto und morgen fliegen sie nach Montreal und übermorgen fliegen sie nach Mexico City und dann fliegen sie nach Ottawa, Kanada. Also, Das ist einmalig. Ich finde das einmalig. Ich kann das gar nicht genug erzählen. Ich erwarte ganz Großartiges von der Fußballweltmeisterschaft.
94 war ja das erste Mal die Fußballweltmeisterschaft in Amerika. Hat Effe den legendären Stinkefinger gemacht, weiß ich noch.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, aber, hast du die auch mitgesehen?
Zu Unrecht.
Mitbekommen die erste Weltmeisterschaft in den USA und war ja jetzt auch nicht die große Erfolgsgeschichte danach, ne?
Das ist ja das Schlimme.
Es hat ja nicht den Fußball in den USA nach vorne katapultiert.
Mein früherer Freund, der Präsident vom amerikanischen Fußballverband, deutschstämmig, der hat gesagt, Karl-Heinz, was denkst du? Sollen wir die Fußballweltmeisterschaft nach Amerika holen? Ich sag sofort. Das wären ausverkaufte Häuser. Er wird die meisten und die größten Zuschauerzahlen haben. Die haben sie bis heute, haben sie größten Zuschauerzahlen von diesen 32 Mannschaften, die eben da gewesen sind, haben sie bis heute erreicht. Oder die anderen Weltmeisterschaften haben das eben nicht erreicht. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr mit den noch mehr Mannschaften und den interessanten Spielern. Ja, Kap Verden ist zum Beispiel dabei. Ja. Oder Curaçao, was mein früherer Mitspieler, Dicky Advocaat ist der Trainer.
Dicky Advocaat, niederländischer Nationaltrainer.
Nationalcoach, ja.
Gladbach hat er auch mal
trainiert. Gladbach hat er auch trainiert, deine Mannschaft.
Strike. Ja. Na, okay.
Und ich bin da fest davon überzeugt, dass das eine Fußball-Weltmeisterschaft wird, die größte aller Zeiten, weil das eben toll ist. Mexiko ist ein Fußballland. Kanada ist zwar ein Eishockeyland, die haben zwar jetzt verloren im Endspiel gegen New York bei der Olympiade, aber Eishockey ist zwar ein Fußball, aber das Zweite sofort hinter Eishockey ist auf jeden Fall Fußball.
Man muss halt, also die Mannschaft, die gewinnt, muss mental gut drauf sein, weil wenn du immer diese Wahnsinnsstrecken hast, dann musst du einfach ausgeglichen sein. Es ist nicht nur eine Frage des Spielens eben, sondern auch des Kopfes.
Und du fliegst dann 6 oder 7 Stunden auf einmal nach New York oder bis in Kalifornien oder fliegst dann nach Mexico City. Also das sind schon Zahlen, die
So eine Fußball-Weltmeisterschaft kann man ja nie aus dem gesellschaftlich-politischen Kontext reißen, geht nicht. 78 in Argentinien, das war auch ein ziemlich heftiges Regime, was damals
die Junta
gespielt hat. Dann in Katar, das war ja auch auch politisch sehr umstritten. Naja, USA ist ja auch kein Land mehr der Leichtigkeit, der Liberalität und der Demokratie. Also du bist aber ein beliebter Mensch, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder das Telefon.
Ja.
Mach's doch einfach mal aus. Also Karl-Heinz guckt jetzt auf sein Telefon.
Ja, ich bin gerade beim Podcast.
So, kleine Unterbrechung.
Ich melde mich gleich.
Ja, schöne Grüße an Gerd.
Unbekannterweise. Ja, Gerd, das war der Vater jetzt.
Mach's einfach aus, okay.
Das war der Vater.
Man kann solche Sachen ja gar nicht aus dem Kontext reißen. Ne? Und zwar, und jetzt Amerika, Donald Trump ist ein Land, ist teilweise sehr umstritten. Auch der überreicht Infantino irgendeinen so Mickey Mouse Friedenspreis. Und drängt sich bei der letzten, war das nicht bei irgendeinem Event, drängt er sich auch auf die Bühne, geht gar nicht runter. Donald Trump ist ein sehr umstrittener politischer Mensch. Wie siehst du denn überhaupt diesen Einfluss von solchen Persönlichkeiten auf den Sport, den
Missbrauch? Ich glaube, der soll das mal wirklich jetzt sein lassen. Ich meine, der verspricht 14 Tage, wird er im Amt sein und der Krieg zwischen die Ukraine und Russland wird beendet sein. Wir haben immer noch Krieg. So viele Tausende von Menschen sterben, was ich nie für möglich gehalten habe. Ich habe ihm geglaubt in dem Sinne, wenn er sagt, also wenn er jetzt drankommt mit dieser Power, die Amerika hat, militärisch, dass sie den Russen in die Schranken weisen können. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, der mischt sich in Fußball ein, der hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Der hat ein bisschen Ahnung, wenn Häuser gebaut werden oder Real Estate. Auf einmal hat er Ahnung von Politik. Ja. Der soll anderen, mein Freund, der Barack Obama, der mich hier eingeladen hat nach Berlin, um die Fußball-Weltmeisterschaft im Studio zu schauen, im Hause von USA, der hat wenigstens ein bisschen Verständnis und ein Gefühl dafür gehabt für Fußball, ja. Aber der Donald Trump, der hat ja überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Dann, wenn einer keine Ahnung vom Fußball hat, dann soll er auch nicht so viel darüber erzählen. Der soll die Leute machen lassen, die Ahnung davon haben.
Ja.
Und der soll die Nationalitäten von Mexiko und Kanada, jetzt will er den Kanada einverleiben als 51. Staat. Das ist ja Hanebüchen.
Ja.
Der soll die Menschen doch alleine lassen, ja.
Mhm.
Der mischt die Kanadier, die ganz liebe Leute sind. Ich habe noch nie einen negativen Kanadier gehabt, der mal über die USA schlecht gesprochen hat, ja. Und jetzt sprechen die auf einmal schlecht über Amerika. Das muss doch nicht sein. Der soll Fußball so die sollen Fußball so erleben, wie wir uns das vorstellen.
Großer Amerika-Kenner des Fußballs. Wird deine Expertise jetzt auch zur Fußball-Weltmeisterschaft, jetzt unabhängig von dem Buch, gefragt? Bist du Experte? Könnte ja sein. Warum?
Ja, ich habe jetzt zwei Angebote aus Amerika und wie gesagt, ich überlege mir das wirklich sehr, sehr ernsthaft, ob ich nach Amerika eben gehen soll, bei dem Trump, beim Donald Trump, da weiß man nie, ich möchte da nicht 3-4 Tage am Flughafen warten und dass er mich vielleicht einsperrt.
Ja, vielleicht hört er den Podcast, muss ein bisschen aufpassen.
Ja, und wer weiß, unser Podcast hier.
Wird in der USA gehört? Ich tracke das ja auch, ne? Wir sind auch international, also USA waren zwei Beiträge, also zwei Zuhörer.
Ja, wunderbar.
Ja,
wunderbar.
Ja, geht wahrscheinlich durch die Decke.
Vielleicht nehmen sie es noch auf. Die hören mich vielleicht mit als Karl-Heinz Granitzer, wo mich sehr, sehr viele Leute immer noch, ob das in Las Vegas oder Columbus, Ohio oder New York City oder Montreal eben kennen. Aber der Punkt ist nochmal auf Trump zurückzukommen. Der soll den Leuten das machen lassen. Es wird eine tolle Weltmeisterschaft. Es wird eine überragende Weltmeisterschaft. Und diese kleinen Vereine wie Kap Verden, eine Insel mitten im Atlantik, vielleicht ist die für eine Überraschung gut. Oder
bitte nicht, die sollen andere machen. Wer wird denn überhaupt Weltmeister? Wie weit kommen unsere Jungs?
Deutschland wird, glaube ich, Weltmeister. Also wir haben jetzt so großartige Talente.
Und was sagt Heribert?
Der Heribert liegt ja sehr, sehr oft daneben. Also er hat bei Karl-Heinz Granitzer daneben gelegen. Der hat Dzeko hat er daneben gelegen.
Ja,
bei das dir. Hat er, glaube ich, diese Woche gesagt. Und bei mir, das ist eine andere Geschichte, aber er war ja nicht, manche Volltreffer, die hat er ja gelandet mit Spielern.
Ja,
keine Frage.
Ja, aber ich hatte ihn auch schon mal wir haben eine Live Talkshow GT Info Live und das ist war im in der Weberei live im Kesselhaus Und auch aus Anlass der Fußballwelt oder Europameisterschaft, keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie weit kommen die Deutschen? Hat er genau auf den Punkt, hat er gesagt, dass so weit kommen die und dann ist Feierabend, die werden nicht Weltmeister. Ah. Das hat er echt super, super erklärt. Also fand ich schon sehr bemerkenswert.
Das ist ein großes Kompliment. Da muss ich ihm ein Kompliment geben. Aber normalerweise ist der Heribert, der ist so ein bisschen manchmal so kritisch, genauso wie der Dieter Brey. Und dass man eben sagt, mit Vorbehalt oder so hat alles. Warum soll man das nicht sagen? Wir haben wirkliche Weltklasse-Spieler. Denk mal an den Wirtz, denkt man an den Musiala und denkt man an den kleinen, der kleine Karl, Bayern München, ja. Wie Lothar Matthäus sagt, wenn ein Lothar Matthäus sagt, den Lodder, wenn der sagt, den kleinen Karl muss man mit zur Fußball-Weltmeisterschaft nehmen, dann muss man auf den hören.
Ja, also Lothar,
der ist großartig. Lothar, dann haben wir einen Toremacher vor dem Herrn. Großartige Spieler. Also
jetzt finale Endspiel-Tipp. Wer spielt gegen wen und wie lautet das Ergebnis?
Also ich glaube, durch die Verpflichtung von dem Realtrainer, dass wir gegen Brasilien im Endspiel
7-1
spielen. Und wir gewinnen 2-1.
2-1, okay. Okay, wir sind jetzt so langsam, nähern wir uns dem Ende nochmal. Wir haben die ganze Zeit über deine aktiven Zeiten gesprochen. Gütersloh, Völkling, Hertha, USA. Was macht Karl-Heinz Granitzer? Wie sah das Leben oder wie sieht jetzt dein Leben aus und wie sah es nach dem Fußball aus? Was hast du da gemacht? Kurze Zeitreise.
Also in erster Linie sind zwei, drei amerikanische Vereine, die rufen mich ab und zu mal an und sagen, guck dir mal diesen Spieler an in Europa. Dann fahre ich mal nach Brügge oder fahre mal nach Amsterdam oder guck in Berlin.
Scout.
Ob der als Scout guck mir dann den Spieler an und gib dann mein Urteil darüber ab. Aber in erster Linie bin ich natürlich Rentner und verfolge die Bundesliga eben mit einem Gefallen und tun meinen drei Freunden, aber das mache ich in erster Linie mehr freundschaftlich, die haben diese Destillerie Mampe gekauft.
Mampe, du hast einen coolen Mampe-Sweaty an. Und
die älteste Destillerie von Berlin.
Okay.
Und die haben ganz tolle Produkte und denen habe ich das versprochen.
Bist du Testimonial für die, oder?
Wir testen und hier deine drei jungen Leute, die müssen heute ihren Bericht schreiben, dass unser Alkohol getrunken haben. Und die Mampa halb und halb und unseren Popcorn. Und das mache ich in erster Linie und gehe sehr, sehr oft bei der U15 betreue ich einen Ausnahmespieler bei Hertha BSC, der heißt Nick Illmann, von dem wird man in der nächsten Zeit was hören. Die Eltern sind an mich herangetreten und haben mich gefragt, ob ich den mitbetreuen soll oder darf in erster Linie. Und dem gebe ich den einen oder den anderen Tipp, dass der eben in der U16 kommt und dass mein nächstes Ziel mit ihm ist in der Jugendnationalmannschaft, dass der kommt. Und U17 ist ein großartiges Talent, kann Außenbahnspieler spielen und im Mittelfeld. Und von dem wird man was hören, wahrscheinlich in der Bundesliga.
Super. Eine Abschlussfrage oder beziehungsweise, ja, bringen wir diesen wunderbaren Podcast zum Abschluss. Was ist dein persönliches Lebensfazit, also Fußballerfazit, ne? Also wie würdest du das auf den Punkt bringen? Und wenn du jungen Fußballern was mit auf den Weg geben würdest oder Leuten, die so ihre ganze Fußballkarriere vor sich haben, was würdest du denen sagen?
Leidenschaft, niemals aufgeben, je zornig sein auf dem Fußballplatz, sich nichts gefallen lassen und sagen, ich werde das erreichen. Wenn mir einer gesagt hat, der Granitz hat keinen Kopfball, ich habe ein Kopfballtor gemacht gegen Bayern München, gegen den Sepp Maier und Franz Beckenbauer.
Ja.
Wir haben die Bayern 4-2 geschlagen. Dann haben sie gesagt, ich habe keinen rechten Fuß. Ich habe sehr, sehr viele Bundesliga-Tore mit dem rechten Fuß geschossen. Also das bedeutet, wenn dir einer sagt, das schaffst du nicht, immer zeigen. Die Gegenwehr ist Leidenschaft, unbedingter Wille, Demut zeigen und so wird man im Leben eine vernünftige Frau finden, Kinder zeugen. Wir sind ja, wir
die jeder Frage, hat ja nur Frage ein oder... Die Frage stelle ich im Anschluss an das Gespräch.
Jeder hat nur ein oder zwei Kinder, Markus.
Ja.
Die sollen drei oder vier Kinder oder fünf Kinder zeugen.
Okay, also...
Dann kriegen wir noch bessere Fußballer in Deutschland.
Okay. Und dein persönliches Fazit deiner Karriere?
Ich habe nach meiner Karriere, du meinst jetzt fußballerisch, ja?
Fußballerisch, ja.
Fußballerisch habe ich das Optimale, glaube ich, herausgeholt. Ich war von einem Straßenjungen zu einem Bundesligaspieler geworden. Und der Bundesligaspieler wurde sogar in der Torschützenliste gehandelt.
Okay.
Und dann habe ich Amerika umgekrempelt, vor allen Dingen die Stadt Chicago mit Al Capone, den legendären Gangsterboss. Man hat über Karl-Heinz Granitzer gesprochen.
Mhm.
Und das ist das Optimale, was man überhaupt rausholen kann, dass du an letzter Stelle gestanden hast im Sport. Bei uns vor unserem Sport war Michael Jordan, Basketball, Football, Baseball,
Muhammad Ali,
Eishockey, Muhammad Ali. Und dann kam erst eine ganze Weile gar nichts und dann kam Chicago's Ding. Und das haben wir geschafft. Stand Kopf, 500.000 Zuschauer auf den Straßen. Wir sind amerikanischer Meister geworden, einmal. Und noch einmal geworden, also zweimal. Großartig.
Wow, das ist ein gutes abschließendes Wort. Ganz, ganz lieben Dank, Karl-Heinz.
Vielen Dank.
Ich bin total happy, dass du da warst, weil, ja, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, großer, großer Fußballfan und dass ich einen dieser Megastars der Bundesliga beziehungsweise in Amerika persönlich kennenlernen durfte, finde ich klasse. Und ich freue mich total auf den 19.03., weil dann haben wir nochmal ein richtiges Gespräch. Das machen wir noch ganz locker, ohne dass sie uns die Scheinwerfer ins Gesicht scheinen. Dann unterhalten wir uns über dein neues Buch, King Bomber Karl. Wann kommt das auf den Markt? Ich habe hier, glaube ich, vorab ein Leseexemplar bekommen.
Das kommt am Donnerstag.
Donnerstag, okay.
In der Mampe Destillerie wird das vorgestellt, offiziell.
Okay.
In Berlin, Alt-Tempelhofer Berg heißt das, in der Nähe vom Flughafen, dem alten, legendären Flughafen
Tempelhof. Genau,
Und da wird das vorgestellt und dann ist es auf dem Markt. Und du bist der Erste, der das Buch schon gekriegt hat.
Ja, also wie gesagt,
ich glaube, du und deine Schwester, ihr habt das zuerst gekriegt, bevor wir das
gekriegt haben. Ja, es ist ein total gutes Buch. Also erstmal mega tolles Cover. Hinten sind nochmal Karl-Heinz Granitzer in Zahlen und Fakten. Ne? Da ist alles drin, wie viele Tore du geschossen hast oder zumindest hier auch, wo die Chicago Sting standen. Doch hier, Spiele, Tore, Karl-Heinz Granitzer, also auch in Zahlen, Daten, Fakten. Mega gut geschrieben. Ich bin natürlich total happy, dass der Autor auch ein Borussia Mönchengladbach-Fan ist.
Ja,
der hat auch das weltbewegende Buch geschrieben über die Trikots, Trikotentwicklung von Borussia Mönchengladbach. Das muss man haben, auch insbesondere als Bayern München-Fan. Nein, Spaß beiseite. Mega gutes Buch, toll geschrieben, kann jeder lesen, der auch nicht unbedingt Fußballfan ist. Und alle Gütersloher, ihr müsst da reingucken, weil es ist ganz viel Gütersloh drin. Roggi ist drin, Heribert Bruchhagen ist drin. Die Namen, die du vorhin genannt hast, wir haben natürlich nicht über alles sprechen können, aber nur kurz angerissen. Also Buch kaufen, in die Buchhandlung Markus gehen am 19.03. und mit Karl-Heinz Granitzer kriegt man wahrscheinlich auch nochmal das Buch signiert, wie auch immer. Wunderbarer Mensch, toller Geschichtenerzähler und grandioser Fußballspieler. Karl-Heinz, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Super.